ist es endlich wieder soweit.
Nachdenken Duett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Nachdenken Duett.
Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Nachdenken
Duett. Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Nachdenken Duett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen. Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Nachdenken Duett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Nachdenken Duett.
Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Nachdenken
Duett. Duett, viel gute Laune und Heiterkeit.
Nachdenken Duett.
Gar keinen Soundcheck gemacht.
Ich kann ja noch mal so ein bisschen drauf gucken. Du musst ja spielen.
Ja.
Sieht aber gut aus.
Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Da, also der Schlusston war jetzt aber mal richtig gut, oder?
Da hat doch jemand heimlich geübt.
Ich habe mal einfach mein Inneres sprechen lassen.
Wundervoll, so wundervoll. Tief. Ja, ich hatte ja auch hier, ne, weißt ja, wir waren ja beim Roland-Bader-Treffen. Erstmal. Herzlich willkommen hier zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Mocharski. Das war für Sie alle sicherlich ein harter Monat. Wir sind ja diverse Male ausgefallen, aber das lag an den Feiertagen, für die wir ja gar nichts können. Ja, wie gesagt, Badertreffen.
Das nicht nur wir beide waren da, auch diese beiden Geräte hier waren
ja,
da.
Ja,
ne? Die habe ich nicht mitgenommen.
Es war wieder ein ganz, ganz, ganz grandioses Ereignis, ein wundervolles Treffen mit so vielen lieben, netten, tollen Leuten, muss man sagen. Und ja, also war schön. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen, Roland Bader? Ah ja, richtig, genau. Und zwar habe ich da auch einen Zuschauer dieses Dachtheken-Duetts getroffen, kennengelernt. Und er hat mir dann tatsächlich auch Gesangstipps gegeben. Ich habe ja auch noch etwas aufzuholen, ne?
Ne? Also ich finde jetzt gerade, aber also der Schlusston, der haut ja mich jetzt noch um.
Ja, der war wirklich, das hat richtig resoniert im Ohr. Muss ich sagen, das war so richtig so.
Es war jetzt auch ungewohnt für die Zuhörer, ne?
Ja, so auf einmal nicht
also
so.
Also auf einmal ein Ton mal getroffen.
Ja, nicht kreischend vom Stuhl zu
sind
fallen.
Sind die das überhaupt? Ja, wir sind's.
Das war doch jetzt. Ja, das war doch
ein
jetzt.
Monat Gesangstrainingslager. Wir waren im Camp.
Du
das warst. Das ist die volle Wahrheit.
Ja, es war, ja, wie gesagt, nee, also gibt da ja viel zu üben, auch noch für mich. Und ja, er hat auch mal angemerkt, damit wir beide besser resonieren miteinander, sollte man vielleicht den ersten Ton, sollte ich den ersten Ton vorgeben und du singst danach. So, ha, zu tief, ha, ha.
Das ist ja auch richtig. Ja, das können wir jetzt auch 70 Minuten so fortführen.
Ja, oder einfach hier zu den Zuschriften kommen. Ja, das ist ja auch mir aufgefallen. Also wir sprechen ja immer über die Ereignisdichte, was so alles stattfindet. Und da habe ich eine Zuschrift bekommen. Am 26. Mai war das. Die wollte ich trotzdem mal ganz kurz vorlesen, weil es ein Ereignis betrifft, das einem vorkommt, als wäre es schon vor 100 Jahren stattgefunden. So, lieber Martin Mocharski, ich habe heute das Dachtheken-Duett verfolgt. Da kamen bei mir Erinnerungen hoch an meinen Großvater, der mir viel aus seiner Zeit während und nach dem Ersten Weltkrieg erzählt hat. Er war an der Ostfront, hat die Tannenbergschlacht überstanden und war aktives Mitglied der SPD. Unter der Parole, und jetzt kommt's, Zitat, alles für Deutschland, Zitat Ende, kämpfte die SPD gegen die Ruhrbesetzung unter Belgiern und Franzosen. Nur um das nochmal hier so in den Raum zu werfen. Ja, das Urteil kennen wir ja alle, aber es kommt einem echt so vor.
Als aber das war alles noch weit vor Döp, Döp, Döp.
Ne? Das war weit vor Döp, Döp, Döp. Aber dazu möchte ich gleich noch kommen. Weitere Zuschriften. Ach ja, hier, das ist eine Döp, Döp, Döp-Zuschrift. Da geht es aber nur um eine Bewertung von diesem Sylt-Pony edler Schickimicki-Laden.
Ach, das war ganz witzig, dass er nämlich gar nicht so edel ist, ne?
Nee, laut Google-Bewertungen aber nur bedingt zu empfehlen. Nur magere 3,6 Sterne. Das Sicherheitspersonal trifft bedenkliche Aussagen über Menschen und ihre Orientierung oder der Herkunft. Es gibt genügend bessere Alternativen auf Sylt. Absolutes Fehlverhalten. Die guten Zeiten sind schon seit über 10 Jahren vorbei. Viele Möchtegerns und Schüler mit Papis Auto. Abgehalfterter Promischuppen, der seine besten Zeiten längst hinter sich hat. Das intellektuelle Niveau dieser Botox-Jugend, maximal Junge Union Niedersachsen.
Ja, Volltreffer. Ist aber nicht geschrieben von Don Alfonso, ne?
Ich weiß nicht, von wem das, du hast mir das hier
zugeschickt. Also klingt wirklich sehr ähnlich wie Don Alfonso, den ich ja wirklich jede Woche sehr, sehr gerne lese in der Welt. Der hatte da auch einen ganz tollen Beitrag. Der meinte auch, das wäre ja sozusagen, also für die Journalisten von heute ist das natürlich irgendwie die Reichen, gegen die es geht, ne, wo man dann neidisch ist, weil die mehr Geld für einen Champagner ausgeben, als die im ganzen Jahr für Currywurst. Die Journalisten, aber sagt er, in Wirklichkeit, der kommt ja auch aus erwählten Kreisen, ne? Und in Wirklichkeit wären das ja alles Zahltouristen und wer wirklich dabei ist, der wird halt eingeladen in privaten Schuppen, sagt er, da sind die auch alle so drauf, aber da tritt das eben nicht nach außen.
Ja, das weiß man ja, da gibt es ja hier so Partyveranstalter und so weiter.
Das heißt, wo wir da nichts von mitnehmen.
Also aber da passiert dann ja trotzdem eine Menge. Ne? Aber wie gesagt, ich will noch kurz. So ist das Pony leider vollends zur Unterschichtenanstalt verkommen.
Ich sag ja, Don Alfonso.
Und zieht ganz Kampen mit nach unten. Also Kampen ist wohl dieses.
Dürfen wir den Namen vorlesen? Von wem ist das?
Ich tue es lieber nicht.
Ja, herrlich.
Auf Niveau wird dort nicht geachtet. Gröhlende Kinder reicher Eltern, die von guten Manieren meilenweit entfernt sind. Sehr nervig und fragwürdig. Ja, das wollte ich dann, also auf Sylt kommen wir gleich nochmal zu sprechen, würde ich sagen.
Hatten wir dann noch gar keine Sendung, ne? Nach Sylt.
Nach Sylt hatten wir noch keine Sendung. Wir hatten ja letzte Woche. Unglaublich,
wie die Zeit vergeht,
Die vergeht. Und Sylt ist auch schon fast vorbei, aber ist schon wieder, aber irgendwie hat Sylt ja noch seine Spuren hinterlassen. Ich möchte trotzdem, eine Frage wurde uns von einem Leser gestellt. Und zwar erstmal ging es um das Abo, das Jahresabo. Die Frage ist, ist das Jahresabo ein Jahr gültig oder wird das fortgesetzt? Grundsätzlich wird das Abo, wenn Sie es abschließen, fortgesetzt. Es sei denn, und das können Sie machen, Sie schreiben ins Bemerkungsfeld, bitte nur auf ein Jahr limitieren oder nur für ein Jahr, dann wird das halt ein Jahr lang festgeschrieben und endet dann auch automatisch, ohne dass sie es kündigen müssen. Genauso wie die Schnupper-Abos, die enden.
Und wir kennen alle diese Knebelverträge bei anderen Zeitschriften, muss man sagen, das ist wirklich ein Unwesen, das es wirklich nur in Deutschland in der Form gibt. Das gibt es bei uns nicht, das muss man dazu sagen, wenn Sie sagen, hier, ich habe keine Lust mehr auf das Abo, da finden wir immer eine Lösung. Ja? Also da müssen Sie nicht irgendwie 5 Monate vorher gekündigt haben. Wenn Sie sagen, bitte ab morgen nicht mehr, dann finden wir da immer eine Lösung. Wir sind ja eigentlich, wir sind ja eben Kapitalisten und auf Freiwilligkeit bedacht.
Wir möchten
Sie sollen hier kein Zwangsabo abschließen.
Genau, Sie sollen nicht für uns zahlen, wenn Sie es denn nicht unbedingt möchten. Und wenn Sie die Rechnung für das nächste Jahresabo bekommen haben und es eigentlich gar nicht fortsetzen wollen, dann stornieren wir die auch ganz formlos und überweisen
ihn gegebenenfalls
nur bei uns. Also und überweisen ihn sogar das Geld dann zurück. Ne, so. Aber hier zur Frage, die fand ich auch sehr interessant, wo es doch um die libertären Basics geht. Die hatten wir ja auch, die Serie. Frage: Was konkret machen die Libertären, um dem derzeitigen Missstand in unserem Land langfristig entgegenzuwirken? Das finde ich ist eine sehr interessante Frage. Klar, ich kenne viele Ideen und Ansätze, aber für die aktive, langfristige Umsetzung außer Parteien, wie zum Beispiel die Partei der Vernunft, auf die wir hoffentlich gleich auch noch zu sprechen kommen, fehlt mir die Vorstellung. Für die Beantwortung meiner Frage bedanke ich mich im Voraus und falls Sie diese zusätzlich in einem Video des Dachtheken-Duetts beantworten möchten, habe ich damit ebenfalls kein Problem. Ja, dann wollen wir das doch mal tun. Was tun wir als Libertäre, um den Libertarismus hier in Deutschland langfristig salonfähig zu machen.
Was machen wir denn gerade hier?
Ja, wir machen Propaganda. Ja, also es ist ganz einfach. Also wir haben natürlich auch nur beschränkte Möglichkeiten. Wir haben und die Möglichkeiten, die wir jetzt gerade haben, die beschränken sich in Anführungsstrichen darauf, überhaupt erstmal die Botschaft zu transportieren. Und das auf eine Art und Weise, die möglichst, naja, ansprechend ist. Da müssen wir ja noch Wege finden. Da ist noch Ausbaupotenzial vorhanden, ne? Ich weiß nicht, wie gesagt, wir machen diese Sendung, wir machen das Magazin, wir machen, ich mache Schlager. Und es gibt da aber noch andere Möglichkeiten. Also ein Thema, das ich glaube die letzten 10, 15 Jahre auch durch die libertäre Bubble so gegeistert ist, das ist das Thema Bitcoin. Mhm. So, und das Thema Bitcoin ist nach meinem Empfinden nicht zu vernachlässigen. Also es geht dann schon darum, dem Finanzsystem hier gewissermaßen die Grundlage zu entziehen. Also sein Geld dann eben, wie gesagt, in alternative Assets zu stecken. Das muss jetzt nicht Bitcoin sein, das kann eben auch Gold sein, das kann eben auch Silber sein, aber eben, wie gesagt, auch Bitcoin. Und peu à peu dafür zu sorgen, dass, wie gesagt, gewisse Finanzmittel aus dem Euro herausgezogen werden, den Euro so gewissermaßen unter Druck setzen und ja, die Dinge dann einfach mal geschehen lassen.
Das gilt für das Geldgebiet. Wir waren ja gerade auf dem Roland Bader-Treffen. Du hast, glaube ich, das Grab, den Besuch beim Grab von Roland Bader geschwänzt. Nämlich der Steffen Krug noch so eine kleine Ansprache gehalten. Sehr schön wieder und hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass Roland Bader ja immer gesagt hat, dass es vor allen Dingen wirklich zwei Kerngebiete gibt, die wir den Staat entreißen müssen, wo er wirklich am allergefährlichsten ist, und das ist im Geldsystem und in der Bildung. Und Bildung wäre zum Beispiel auch so ein Feld, ne, wo man dann hingehen könnte und versuchen könnte, parallele Strukturen aufzubauen, ne? Parallele oder Gegenstrukturen aufzubauen in der einen oder anderen Form. Und hier sozusagen dem Staat die Grundlagen entziehen. Also das machen ja auch einige, zum Beispiel der Raim Targezadegan mit seinem Institut und andere sind da eben tätig. Und da gibt es sicherlich auch noch viele Ideen. Das kann man zum Beispiel auch machen.
Ne? Das machen wir ja auch, und zwar in Form
des
jungen Autorenwettbewerbs. Ja. Da suchen wir ja auch, um darauf jetzt nochmal hinzuweisen, Einblendung jetzt. Ne? Die Zeit rennt, also junge Leute bis 30 können noch ihre Beiträge einreichen. Und mit diesen jungen Leuten veranstalten wir dann vor der nächsten EF-Konferenz, darüber werden wir uns gleich auch noch unterhalten, Einblendung jetzt.
Ich liebe es. Da müssten Sie sich langsam anmelden.
Ja, genau, die Plätze werden knapp.
Achso, da wollen wir uns noch über das Thema unterhalten. Ne?
Genau, wir wollten uns gleich noch über das Thema unterhalten. Und ich glaube, das Thema...
Diese Konferenz hat nämlich noch kein Motto.
Genau.
Das ist selten. Meistens hatten wir schneller ein Motto vorangestellt. Es wird auch langsam Zeit. Aber können wir gleich nochmal drauf zurückkommen.
Genau, richtig. Ich würde fast sagen, die Konferenz... sprechen wir gleich drüber. So, auf jeden Fall, wie gesagt, für junge Leute gibt es dann eben auch die Möglichkeit, dann im Vorfeld der Konferenz an einem Seminar teilzunehmen und sich da, wie gesagt, von wirklich fachkundigen Leuten dann auch in Anführungsstrichen den einen oder anderen Tipp geben zu lassen.
Diesmal geht es insbesondere, das kann ich ja schon sagen, um Social-Media-Kompetenz, ne, die wir da wirklich von guten Dozenten auch nochmal erweitern wollen.
Ich glaube, so grundsätzlich um Medienkompetenz. Also ich glaube, das ist ja für viele junge Leute mindestens eine Option, tatsächlich irgendwie auch etwas mit alternativen Medien zu machen, ohne dass man sich jetzt vielleicht zwangsläufig darauf beschränken wird, aber ich denke so, der Bedarf bei jungen Leuten, irgendetwas mit Medien zu machen, also sprich auch, wie gesagt, einen YouTube-Blog, Videoblog aufzumachen oder sowas oder Texte zu schreiben, der ist, glaube ich, da. So, das hat man ja beobachten können, also vor allen Dingen in den letzten Jahren, wie viele, ich sag mal, neue Formate auch von jungen Leuten so aus dem Boden geschossen sind. Und da werden wir dann entsprechend Tipps geben. Oh, was war das denn jetzt?
Dieses Jahr ist es auch relativ einfach, da teilzunehmen. Also die jungen Leute müssen nämlich gar nichts bezahlen, bekommen es von uns sogar Kost und Logis gestellt, ne? Sind beim Seminar eingeladen, sind hinterher bei unserer großen EF-Konferenz eingeladen und alles, was sie tun müssen, ist einen kleinen Beitrag zu schreiben zum Thema
was sowieso in der Luft liegt, libertär ist das neue Sexy.
Eben, ja. Eben. Und dafür müssen wir arbeiten. Aber es gibt, wie gesagt, die Frage war ja, was wir sonst noch so machen. So, und da möchte ich dann hier auf den, jetzt mir der Name entfallen, auf diese Bestrebungen hier, genossenschaftliche Strukturen aufzubauen, die gibt es ja auch. Also man hat hier gewisse legale Wege und Mittel, sich genossenschaftlich aufzustellen und gewisse Bereiche, für die sich der Staat zuständig fühlt, wieder ein Stück weit an sich zu ziehen und dann wieder in die, in Anführungsstrichen, Eigenverantwortung zu gehen. Und da hatten wir, in welcher Ausgabe war das nochmal?
Meinst du jetzt die Bürgergenossenschaft Sachsen?
Genau, richtig.
Da hatten wir doch auch in einer der Ausgaben das mal vorgestellt. Aber das kann man sogar noch erweitern. Ne?
Ja.
Wer da interessiert ist, ein ganz wichtiges libertäres Projekt ist ganz sicherlich die Free City Bewegung von Titus Gebel ganz wesentlich initiiert. Also das kann man auch ganz einfach im Internet finden. Da an der einen oder anderen Stelle da dabei sein und da was mit aufzubauen, ist sicherlich auch nicht falsch.
So, und ganz wichtig, denke ich, an dieser Stelle ist eben grundsätzlich dieser Gedanke. Wir haben eben gerade das Roland-Bader-Treffen angesprochen. Ich glaube, der Gedanke des Netzwerkens, der muss sich, glaube ich, in unserer Bubble vielleicht noch ein Stück weit, erweitern. Also es gibt ja schon viele Leute, die sich eben sehr gerne und möglichst oft treffen. Wie gesagt, da gibt es die EF-Konferenz auf Usedom, da gibt es das Roland-Bader-Treffen in Kirlach, da gibt es Hayek-Veranstaltungen und es gibt Stammtische. Ich selber mache auch einen Stammtisch. Der nächste findet übrigens am 14. Juni statt. Einblendung jetzt. Ich mache gleich noch das Meme fertig. Ich glaube, ich nenne es...
War das nicht die Fußballsache da?
Libertäres EM ignorieren. So, und dann treffen wir uns am 14. pünktlich zur EM-Eröffnung in Grevenbruch und ignorieren gemeinschaftlich die EM und unterhalten uns über die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Nein, also wie gesagt, also dieses Netzwerk an sich, das steht irgendwo auch am Anfang von allem. Also dass die Leute sich eben, wie gesagt, aus der digitalen Welt in die analoge Welt begeben und dort dann zusammenkommen und daraus können dann, wie gesagt, Dinge erwachsen. Das ist alles noch nicht ganz so konkret, aber wie gesagt, es bewegt sich ja alles in diese richtige Richtung. Und da habe ich eine Zuschauerzuschrift noch bekommen. Oh mein Gott, schon fast 20 Minuten. Aber ich glaube, die Zuschrift hier, die bezieht sich auch auf eine der letzten Sendungen. Da wurden wir angeschrieben. Ich habe das auch vorgetragen. Und da ging es dann auch darum, dass das Dachtheken-Duett ja in den letzten Monaten vor allen Dingen, also ich glaube seit Anfang dieses Jahres, doch immer mal wieder eskaliert, was die Länge betrifft. Also die, ich sag mal, die Überlänge von damals ist das neue Normal. Und ich möchte da ganz kurz eine Zuschrift vortragen. Im heutigen Dachtheken-Duett haben Sie zu Beginn der Sendung eine Zuschauerzuschrift vorgelesen. Der Zuschauer bat darin darum, die Sendung doch möglichst kürzer zu halten. Dem möchte ich energisch widersprechen. Ich freue mich immer sehr, wenn die Sendung Überlänge hat, weil ich mir die Sendung eben sehr, sehr gerne anhöre. Und je länger die Sendung, desto kürzer die Wartezeit bis zum nächsten Donnerstag.
Je länger die Sendung, desto höher die Wiedergabegeschwindigkeit. Man kann sich ja auch verkürzen.
Stimmt. Also wir kennen da ja Leute, die hören sich in doppelter oder wenigstens anderthalbfacher Geschwindigkeit an. Also bleiben Sie bitte dabei, ruhig immer mal wieder überlange Sendungen zu machen. Ja, natürlich, das ergibt sich so organisch aus den Umständen, ja. Bezüglich des Liedes, das Sie zu Beginn jeder Sendung singen, fiel mir etwas aus meinen früheren Chorproben ein. Ich denke, es könnte helfen, wenn Sie, nachdem Sie die Melodie einmal komplett vorgespielt haben, noch einmal den ersten Ton anspielen würden. Das habe ich aber auch auf der Konferenz hier beim Bader-Treffen gehört. Man könnte ihn sogar noch mal zusammen summen, bis beide den gleichen Ton haben. Ja, erfahrungsgemäß fällt dann der Einstieg deutlich leichter, wenn man schon mal mit dem richtigen Ton beginnt. Möglicherweise trifft man dann auch die weiteren
Töne. Möglicherweise, ja, sehr schön
ausgedrückt. Möglicherweise trifft man dann auch die weiteren Töne besser beim Singen. Zum Schluss möchte ich mich einmal für die tolle Sendung bedanken. Gerne. Es ist zwar schon eine Weile her, aber ich werde Ihnen nie vergessen, wie Sie mir mit Ihrer Sendung geholfen haben, durch die Corona-Zeit zu kommen. Sie waren Woche für Woche ein Lichtblick, der einen wieder etwas aufgebaut hat und ein bisschen Hoffnung gegeben hat. Ich hatte das Gefühl, mit meinen Gedanken nicht allein zu sein. Das wollte ich Ihnen schon lange mal schreiben. Ja, ganz herzlichen Dank.
Es war ja für uns selbst auch in der Zeit ein therapeutischer Ansatz, muss man dazu sagen.
Absolut. Das war, ja, doch, es war ein therapeutischer Ansatz, wobei ich, mir ging's gut. Also ich habe, glaube ich, tatsächlich mich sehr, sehr gut gefühlt. Ich war auch geistig darauf vorbereitet, dass etwas kommt. Thema Spiritualität, das müssen wir demnächst noch mal ein bisschen, wie gesagt, in eine Sondersendung oder sowas packen, wenn vielleicht mal nicht ganz so viel los ist. Aber ich hatte vor Corona so eine ganz merkwürdige
Erscheinung.
Also es war mehr oder weniger ein Gedanke, der auf einmal so plopp da war. Ein Gedanke, der da war und wie gesagt, der hat mich regelrecht erschüttert und der kam aus keinem Gedankenprozess heraus, der war auf einmal da, wie so ein Geistesblitz. Und dieser Gedanke besagte, da kommt jetzt etwas auf uns zu. Das war im Dezember 2019. Ich saß auf der Terrasse bei einem Bierchen und auf einmal war der Gedanke da und der sagte mir, da kommt was auf uns zu und das ist ein riesengroßer Haufen Mist, der da auf uns zukommt und dann kommt noch ein größerer Haufen Mist, aber das ist alles wichtig und richtig und muss so sein, denn das gehört dazu. Es gehört dazu, dass danach in Anführungsstrichen alles gut wird. So, und dieser Gedanke, der war permanent da seitdem. So, und das als Corona dann losging, dann ja, okay, jetzt verstehe ich. So, und ich glaube, unter diesem Selbstverständnis habe ich auch die Zeit so wahrgenommen. Ich habe gewusst, es muss so, ich glaube, das habe ich auch permanent
hier wiederholt. Ich meine, ich erinnere mich.
Das muss so sein. Ja. Ah, Gott, erst in 20 Minuten rum. Naja, so schnell kann es gehen. Ja, wie gesagt, zwei, drei, wie lange Wochen haben wir uns hier nicht gesehen? Ich glaube, das letzte Mal war ja noch der Sascha Koll hier und dann hatten wir eine Woche Pause. Also das heißt, Ewigkeiten.
Du sagst zu Corona, wir hatten ja immer so die These hier aufgestellt, mit jeder dieser Krisen, ne, dafür angefangen hier damals, was war das, Euro-Rettung, dann Migration und so weiter, Corona, wird sozusagen, springen wieder ein Anteil von Leuten ab, die dann nicht mehr vom Mainstream beeinflussbar sind und sagen, okay, sie sind jetzt raus, ne? Da glaube ich auch nach wie vor dran, aber ich habe eine interessante Gegenthese jetzt gehört. Ich habe dir erzählt, ich hatte, was war das, gestern, Kubitschek, der Schattenmacher und Schlomo war irgend so ein Interview, war glaube ich sogar schon ein zweiter Teil. War ganz interessant, an einigen Stellen auch ganz lustig, weil die sind dann halt doch an einigen Stellen ein bisschen anders drauf als wir. Aber da fällt mir ein, das hatte ich dir nämlich noch nicht erzählt, der hatte das genau gesagt, der sagte auch, ja, klar, und bei Corona war er auch besonders stolz, weil die leben da ja in Sachsen-Anhalt irgendwo, dass gerade in deren Gegend da natürlich besonders viele demonstriert haben, ne, und da eigentlich abgesprungen sind. Nur er hat so er hat eigentlich gesagt, ja, das ist aber jetzt schon wieder weniger geworden. So, also sozusagen diese Stimmung dagegen, diese voll oppositionelle Stimmung, ich mache da nicht mehr mit, die ist eigentlich dadurch, dass wir diesen konkreten Druck jetzt nicht mehr haben, die ist wieder gesunken.
Das ist richtig, 100%. Würde ich auch gar nicht widersprechen.
Ja, ich bin auch nicht sicher, ob sich das widerspricht, aber das ist schon, also sozusagen, gerade weil wir jetzt nicht mehr diesen Druck haben, weil jetzt andere Dinge kommen, ne, und da können wir gleich auch noch drüber sprechen, was jetzt so die neuen Sachen sind, ist aber, glaube ich, tatsächlich auch diese voll oppositionelle Stimmung gar nicht mehr so da. Also dann ist doch jeder wieder so in seinem Trott, ne, will auch nicht zu sehr anecken bei den Nachbarn und in der Familie und so weiter, will irgendwie dabei sein, wir sind ja alle Herdentiere. Und insofern ist das vielleicht doch so eine Art Wellenbewegung. Ne?
Stichwort Sylt.
Ja, Stichwort Sylt. Auch da, Stichwort Sylt, da habe ich auch lange drüber nachgedacht, genau. Für uns war das ja von Anfang an eine belustigende Sache. Ne? Und ich sag dir, in unserer Bubble ist das so, da sind die Leute belustigt. Ich glaube aber tatsächlich, dass eine übergroße Mehrheit an normalen Menschen, die sich nicht für Politik interessieren, da ist, die sagen, boah, was sind das denn für Bekloppte da gewesen? Ne? Und die auch gar nicht, wie wir darauf abfahren, wie reagieren die Medien darauf? Ne? Weil wir sind ja alle nur, boah, guck, hast du die Tagesschau gesehen? Und dann, ich weiß nicht, was alles. Ne? Was für eine Sau, die wieder durchs Dorf treiben, wegen so ein paar grölenden Leutchen da, besoffenen auf
Rich Sylt, Kids.
Ne? Rich Kids, einfach gar nichts. Ja. Ne? So, und ich sag dir, die normale Reaktion der überwiegenden Mehrheit der Leute in diesem Land ist, boah, sind wir schon so weit, dass die jetzt solche Lieder singen? Ist das nicht ekelhaft? So, alles geht weiter.
Ja, ja.
Wir haben nicht diese Reaktion.
Naja, dagegen sprechen Zahlen. Du hast ja
weiß ich nicht. Welche Zahlen denn?
Das besagte Lied.
Ja.
Das besagte Lied ist, glaube ich, infolge dieses naja, Ereignisses tatsächlich wieder auf Platz 1 der Charts gelandet, ist irgendwie als Klingelton zigfach heruntergeladen worden. Ich wollte einfach nur mal gesagt haben, man hat schon, ich glaube auch außerhalb unserer Bubble, das kann man ja eben, wie gesagt, in den sozialen Netzwerken kann man das schon sehr, sehr gut, glaube ich, einschätzen. Ich finde da immer zum Beispiel hier diese politisch völlig, völlig neutrale Grevenbruch-Gruppe bei Facebook. Mhm. Ne? Und Grevenbruch-Facebook, ne, das ist halt so eine Boomer-Gruppe. Ne? Das ist halt hier für die Leute, die vielleicht noch nicht so auf TikTok abfahren oder auf Twitter oder so. Und ich habe da halt auch mitgekriegt, da ist die Diskussion natürlich auch aufgekommen. Da hat, glaube ich, eine Dame hat dann einen Artikel gepostet, in dem es dann darum ging, ja, das Lied, das soll jetzt wohl hier auf der, weiß ich nicht, auf dem Schützenfest oder sowas verboten werden. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber irgendwie ging es darum, dass das Lied ja jetzt verboten werden soll. Und ich glaube, so 90% der Leute haben darauf in Anführungsstrichen belustigt reagiert, nach dem Motto, was ist das für ein Quatsch? Also ich glaube, es wurde auch in den, ich sag mal, in der breiten Bevölkerung dieser Skandal, also diese Inszenierung eines Skandals wegen einer kompletten Nichtigkeit ist den Leuten aufgefallen. So, und den Leuten ist klar, also das hat sich durchweg durch die Diskussion gezogen, wie denn mit überhaupt den Leuten da umgegangen worden ist. Und das hat, wie gesagt, nicht nur die libertäre Bubble so mitgekriegt. Da gab es ganz, ganz viele Stimmen. Es haben sich ja auch, ich sag mal, gerade so in den sozialen Netzwerken auch Leute mit Migrationshintergrund, wie man das so schön sagt, zu Wort gemeldet und die eben ganz klar und deutlich gesagt haben, also das Lied, das mag vielleicht jetzt nicht schön sein und mit der Forderung als solcher muss man jetzt auch nicht konform gehen, aber ich glaube, die Leute haben das einfach als eine Art Provokation gegen den Zeitgeist verstanden. Ich glaube tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob es in der überwiegenden Mehrheit gewesen ist oder ob es die Hälfte gewesen ist, aber ich glaube, die Zahl derer, die sich von dieser Skandalinszenierung nicht hat, vereinnehmen lassen, die ist doch meiner Meinung nach viel, viel größer. Zumal den Leuten doch sehr, sehr bewusst ist, in was für Zuständen wir hier gerade leben. Und ja, ich meine, Mannheim kam danach, aber die Leute wissen halt auch, wie die Medien denn so reagieren, wenn es um andere Vorfälle geht, wenn es darum geht, Gesichter zu verpixeln, wenn es darum geht, Namen zu verhindern und so weiter. Und das wurde alles in einen Kontext gesetzt. Und ich denke nicht, dass die überwiegende Mehrheit den Skandal so gesehen hat, wie die Massenmedien versucht haben, ihn zu inszenieren. Garantiert nicht.
Aber mindestens mal ist es so, dass die allerüberwiegende große Mehrheit niemals, und ich übrigens auch nicht, diesen Song mitgrölen würde.
Ich auch nicht. Ich habe
ja deswegen hinken auch diese Vergleiche, so nach dem Motto, die wollen das jetzt verbieten, wie damals, Skandal um Rosi oder wie ist das, dieser komische
Laila.
Laila, genau. So. Da könnte ich mir aber noch vorstellen, mit dem nötigen Promillegrad, dass ich noch Laila vielleicht mitsingen. Mhm. Ja, ganz zum Schluss. Ja. Ganz zum Schluss der Party bin ich dann auch dabei, ja. Da aber jetzt nicht bei den.
Nee,
ja, so insofern hinkt das. Und die meisten Leute sind trotzdem angewidert bei dem Song. So, und das bleibt dabei. Und ob die jetzt ein bisschen überreagiert haben, ist den Leuten egal. Und ich glaube auch nicht, dass der Leidensdruck so groß ist, wie wir manchmal annehmen, weil irgendwie den Leuten geht's doch noch einigermaßen.
Den Leuten geht's auch noch einigermaßen
gut. So, da muss der Sozialismus noch wirklich eine ganze Menge stärker vorangetrieben worden sein, bis das da wirklich riesiger Leidensdruck da ist.
Mhm.
Das fürchte ich so ein bisschen.
Ja, ich glaube, es geht da doch gar
nicht so. Wir sind eben auch in der Bubble, ne? Wie klar.
Ja, selbstverständlich sind wir das. Deswegen lohnt sich ja auch ab und zu mal so der Blick aus der Bubble heraus. Ja. Wie gesagt,
Da kann ich dir nur sagen, zum Beispiel meine beiden Kinder, ne, die jetzt vielleicht auch nicht in jeder Frage wie alle anderen da in der Schule ticken, die waren auch total schockiert. Ja, was singen die denn da? Ne? Die waren auch über diese Sylt-Kids schockiert.
Ja.
Es ist ja auch irgendwie Abgeschmack.
Also ich sag's mal so.
Dann muss ich denen auch erklären, dass das Provokation ist und so weiter und so fort und so weiter. Aber wenn du das schon lange erklären musst und man trotzdem da niemals mitmachen würde, das zeigt schon, das ist es ist eben nicht so ein Wirkungstreffer, wie er von manchen jetzt hingestellt wurde. Also da muss er schon, jetzt selber, weiß ich nicht, aus der ganz wirklich nationalistischen Richtung kommen, dann zu sagen, ja, finde ich aber toll, jetzt, dass das so ein bisschen gesagt wurde.
Warte. Nein. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Es geht nicht um die Botschaft. Es geht wirklich nicht um die Botschaft dieses hier Deutschland, den Deutschen und Ausländer raus. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, also dass man dem jetzt zustimmt oder nicht.
Nee, das ist schon klar.
So, es geht.
Aber
es geht,
die meisten Leute würden erstmal darüber nachdenken, stimme ich dem zu oder nicht. Und wenn ich dem nicht zustimme, und was bei den meisten Leuten der Fall ist, ja, inklusive uns.
Ja.
Dann ist doch die Reaktion, ob jetzt die Medien ein bisschen überreagiert haben oder nicht, relativ nebensächlich. Für uns nicht, aber für die allermeisten Leute schon.
Ich meine eben nicht. Ich meine eben schon, dass den Leuten eben diese, also nicht, es waren ja nicht nur die Medien, die reagiert haben. Ne? Also wenn es die Medien gewesen, also nur die Medien gewesen wären, dann wäre es ja nur eine Sache. Aber zu diesem Sylt-Vorfall, da hat sich ja die komplette politische Riege aufgefordert gefühlt, etwas zu sagen. Ja, also man hat daraus ja wirklich mehr oder weniger, ich glaube, der eine oder andere hat hier vom deutschen 11. September gesprochen, ja, also von einem umwerfenden Ereignis, so nach dem Motto, ja, wie schrecklich das gewesen ist. Also die Reaktionen seitens des Mainstreams waren so dermaßen komplett vollends übertrieben. Allein daraus ein Thema zu machen, das über den Lokalteil einer Zeitung hinausgeht, ja, ist ja schon dem einen oder anderen, wie soll ich sagen, nicht sauer aufgestoßen, aber mindestens merkwürdig vorgekommen. Ja, also dass man aus so einer kompletten, wirklichen Nichtigkeit, ja, ich meine, jetzt hier bei Epoch Times einen Artikel gelesen zu haben, dass das, was die jungen Leute da gemacht haben, dass das nicht einmal strafbar wäre. So, da gibt es noch ganz, ganz andere Hürden, um das dann eben, wie gesagt, strafbar um das überhaupt sanktionieren zu können. Also da zählt auch der Kontext irgendwie mit. Und ich glaube, so eine Party, wo besoffene Leute ein Lied grölen, das vielleicht allerhöchstens irgendwie provozieren will, das erfüllt dann eben den Kontext nicht. So, und was die Leute eben tatsächlich, also was hier der große, ich sag mal, Mindblowing, vielleicht noch nicht ganz Gamechanger gewesen ist, aber das waren auch schon die Konsequenzen, die diese jungen Leute jetzt auch ohne Bestrafung zu erfahren hatten. Man hat die an den Pranger gestellt.
Ist dabei aber, wie neidisch viele sind. Ja, der Neid ist so eine Grundstimmung in Deutschland.
Ach, du meinst, weil das waren ja die
Rich Kids.
Ach so, ne? Ja, klar.
Haha, jetzt hat's die auch mal getroffen. Ja, ich sag dir, das ist die normale Reaktion. Natürlich,
meinst
die Leute
du?
Sind so drauf, aber natürlich.
Ja, ich glaube höchstens 100%. bei diesen Vollblutsozialisten. Und ich glaube, so viele Vollblutsozialisten gibt's nicht.
Nein.
Ich glaube schon,
dass... Die haben da Champagner gesoffen und jetzt hat's die auch mal getroffen. Da war ich immer schon ein bisschen neidisch, so.
Ja, aber
und jetzt hat es die auch mal getroffen. Haha. Und ich sag dir, das ist die normale Reaktion.
Meinst du?
Doch, und deswegen konnten die diese Kampagne auch wirklich, das war natürlich eine dankbare Sache für die.
Und du glaubst?
Dass das gerade nicht die Dorfdisco war oder das Schützenfest. Klar, das wurde hinterhergeschoben noch so ein bisschen, um die Leute zu erziehen. Aber der Aufhänger war eben in Kampen auf Sylt. So, das war natürlich spitze für die. Kann man schön an den Neidreflex appellieren.
Es gab ja auch so, ich glaube, kurzfristig eine Inzidenzkarte, wo das Lied jetzt überall gespielt wird. Also es hat sich ja eben nicht nur auf diese Rich Kids beschränkt. Es ist ja, du hattest dann ja in Folge dieser Sylt-Diskussion dann auch noch, ich weiß nicht, da kamen dann auch noch andere Artikel. Ja, wurde auf einer Privatfeier gespielt, wurde auf einem Schützenfest gespielt. Und dann sind dann ja infolgedessen auch noch 2, 3 andere Videos aufgetaucht, wo das eigentlich so aufgeploppt ist. Und dann ist dir halt auch schon aufgefallen, so irgendwie dieses Lied oder diese, sagen wir mal, diese Provokation, die in diesem Lied drin steckt. Nur die Provokation, gar nicht die Aussage, sondern die Provokation, die ist doch dann sehr, sehr weit verbreitet und die lässt sich ja nicht einmal auf den Osten der Republik, sage ich mal, beschränken. Es ist auch, wie gesagt, in Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg zu solchen Vorkommnissen gekommen. Und ich sag mal, aus Sicht eines Systemlinks, ja, muss ich doch die Frage stellen, so okay, wer ist hier eigentlich mehr?
Die Frage ist doch, was wird das Lied jetzt danach, klar, es ist runtergeladen worden und so weiter, habe ich letztendlich die absoluten Zahlen sind trotzdem Witz. So, ist auf Platz 1 gewesen, alles richtig. Und ich sage dir trotzdem, wer irgendwo ein Dorffest macht, der wird sich dreimal überlegen, spiele ich das Lied. Der hat damals aus Gag Leila hat er erst recht gespielt, spiele ich jetzt erst recht und das ganze Zelt stand. Und jetzt wird das nicht machen. Ich sag dir, die haben die Leute erzogen, das Ding ist jetzt erstmal gesperrt.
Gucken wir mal.
100%.
Ja, es gibt ja Stimmen, die sagen, das ist jetzt die neue Hymne zur EM. Ich glaube da auch noch nicht so wirklich dran.
Ich bin 100% sicher, dass es nicht so ist. Wir werden sehen. Ich halte dagegen.
Ja, ich würde jetzt auch nicht dafür wetten. Ich würde da nicht dafür wetten, dass das jetzt die EM-Hymne wird. Aber das ich würde schätze,
sich keiner trauen anzuspielen.
Ich weiß nicht, ob keiner. Ich glaube nicht, dass sich keiner trauen wird, das zu spielen.
Du weißt auch nicht, was passiert, aber da erspare ich mir doch lieber den Ärger.
Weißt du was? Nee, pass auf, es haben ja auch schon einige DJs gesagt, natürlich werden wir das Lied spielen. Die haben es ja schon angekündigt. Die haben gesagt so, da haben halt ein paar Besowskis das Lied da drauf, ihren Text da drauf gedichtet. Ist doch vollkommen egal. Die stehen halt zu dem Lied und das Lied, das hat sich halt wirklich wie so ein, wie so ein...
Lustig war allerdings, ich glaube, Nigel Farage hat uns doch der Robert Grötzinger zugeschickt. Da hatten sie irgendwie ein Nigel Farage-Video auch schon unterlegt. Mit
ich habe den Robert gefragt, das Video wurde vor Sylt. Tatsächlich. Also das ist dann schon im kollektiven Unterbewusstsein angekommen. Ne? Aber was ich sagen wollte, was wirklich aufgefallen ist, dieses Lied, ne, diese Melodie, dieses wie wirkmächtig das eigentlich ist. Also es geht nur darum, dass diese Melodie, dieses eine Lied, das hat für mindestens eine gewisse Zeit die ganze Republik auf den Kopf gestellt. Also du hast, wie gesagt, aus diesen Reaktionen unserer Etablierten hast du ja regelrecht herauslesen können, dass man diesbezüglich in einer gewissen, Paniksituation sich befunden hat, nach dem Motto, das darf nicht gesungen werden, Das muss man sich mal vorstellen, man darf es nicht singen, man darf es nicht mal mehr abspielen, ja. So, und das sind eben Reaktionen eines Systems oder es sind Reaktionen von Leuten, denen offenkundig bewusst wird, dass sie dieses ganze komplexe System, unser Volk, unsere Gesellschaft, weiß ich nicht was, die können es nicht lenken. Und solche Düpp-Düpp-Düpps, solche kurzen Videos, das ist es ist ein Witz, es ist ein Selfie-Video. Das wird hier in Deutschland jeden Tag milliardenfach aufgenommen, ja, oder millionenfach, ja. Und auf einmal dieses eine kurze, dieses völlig belanglose Video mit einem völlig bescheuerten Inhalt, ist auf einmal geeignet dazu, unsere Etablierten in Wallung zu bringen, ja, und auch vor so eine gewisse Ratlosigkeit zu stellen. So, und da wird denen doch gewahr, oh mein Gott, ich kann das Ganze vielleicht doch nicht so kontrollieren, wie ich möchte, ja, und ich glaube,
dann kommt Frau Strack-Zimmermann, wenn das irgendwo gespielt wird, und sagt, wie ist Ihr Arbeitgeber? Ja, sagen genau. Sie mal schnell Ihren Arbeitgeber, ich möchte Ihren Arbeitgeber wissen.
Ja.
Weiß der, dass Sie hier sind?
Ja. Das geht auch viral. Ne? Ist doch super.
Und ich sag dir, wer was zu verlieren hat, weiß aber auch, dass er sich noch ein bisschen mehr wohlverhalten muss als vorher schon, weil die Zeiten werden totalitärer. Und ich sag mal, in Nordkorea funktioniert es ja auch mit Druck von oben. Ne?
Ja,
natürlich. Und die Leute haben halt ihren Job verloren. Die fallen vielleicht etwas weicher. Hm. Ne? Und wenn du noch einen Job zu verlieren hast, wirst du das schon nicht mitgrölen, wenn eine Kamera läuft. Und eine Kamera ist schnell angeschaltet.
Und wenn du den Job schon verloren hast. Ne?
Ja, das ist das, aber so viele sind es halt nicht.
Ja, aber es geht jetzt darum, dass wir hier ja, ich sag mal, zunehmend feststellen. Du hast ja gerade noch gesagt, uns geht es hier ja noch zu gut. Aber ich denke mal, die Richtung, auf die wir uns hier zubewegen, die verspricht ja jetzt nicht, dass, wie gesagt, morgen schon, ich sag mal, das neue Wirtschaftswunder vor der Tür steht. Also das Gegenteil ist der Fall. Und da, ich hatte dich gerade darauf aufmerksam, ich habe es heute erst gelesen, die Junge Freiheit hat einen Artikel herausgebracht und da geht es darum, dass der Chef der deutschen Börse, der ist wohl im Bayerischen Hof bei einer Veranstaltung einigermaßen eskaliert. Ja, also hat dann auch die Dinge entsprechend beim Namen genannt. Also so wie wir das eigentlich tun und man hätte ihn dann eigentlich für so einen rechtslibertären Schwurbler halten können, der die wunderbare Politik unseres allzu weisen Wirtschafts- und Klimaministers Robert Habeck doch durchweg in der Luft zerrissen hat. So, und war schon beeindruckend, was er da so von sich gegeben hat. Und was ich wirklich besonders interessant fand, was wir ja hier die ganze Zeit eigentlich tun, oder ich glaube, in den letzten Sendungen haben wir das vermehrt getan. Wir haben ja immer mal wieder zur Sprache gebracht, dass diese ganze Situation, so wie sie jetzt ist, also die wirtschaftliche, dieser Niedergang, den wir ja jetzt gerade erleben, dass dieser Niedergang ja auch deshalb so stattfinden kann, weil die Leute, die hier wirklich etwas in Anführungsstrichen leisten, also die Wirtschaftslenker, dass die sich das alles gefallen lassen. So, und das war nach meinem Empfinden nichts anderes als ein deutlicher Appell an zumindest die DAX-Vorstände, jetzt zu sagen, so nicht. Also Schluss damit. Ne? Also wir bewegen uns hier auf Zustände zu, die uns dann irgendwie in wenigen Jahren schon als Entwicklungsland dastehen lassen werden. So, und ich sag mal, auch dieser Herr wird etwas zu verlieren haben. Und das waren schon sehr, sehr deutliche Worte, die er da, wie gesagt, an seine Kolleginnen und Kollegen gerichtet hat. Und ja.
Aber das sind doch immer wieder dieselben Leute, die dann sagen, aber jetzt bloß nicht AfD, dann ist alles vorbei, dann geht die ganze Wirtschaft kaputt und so weiter und so fort. So, und das sind die gleichen Leute, die sagen, ja, ja, furchtbar, die Ampel, ne? Alle regen sich jetzt über die Ampel auf und da machen ja auch manche Medien mit. Es ist ja alles nur die Ampel schuld. So, und dann kommt Kanzler Merz demnächst, wahrscheinlich auch mit grünen Koalitionspartner, aber ist auch egal, selbst wenn nicht, weil sowieso selbst schon grün. So, und dann sind alle, oh, jetzt sind die Ampel sind wir jetzt los. Und dann wird's noch schlimmer, wie es immer schlimmer wurde, ne? Ja.
Ja. Ja, die Spirale, die geht bergab.
Ne? Aber die Spirale geht bergab.
Ich sage ja nochmal, es muss alles so sein. Es gehört alles dazu. Es muss der Leidensdruck vielleicht auch noch ein bisschen erhöht werden, damit hier gewisse, gewisse Resonanzen erzeugt werden. Also man weiß ja, Druck erzeugt Gegendruck und so weiter. Und ja, das gehört so zum Schauspiel dazu. Und wie weit es noch geht, das werden wir natürlich sehen. Und apropos AfD, wo du es gerade angesprochen hast. Wir stehen ja jetzt vor einem Jahrhundertwochenende.
Heute gerade hat die Wahl in Holland schon begonnen, ja?
Heute hat die Wahl in Holland begonnen. Ich glaube ausnahmsweise mal an einem Donnerstag, sonst immer mittwochs.
Genau.
Aber da darf jetzt heute gewählt werden. Und auch wir hier in der Bundesrepublik Deutschland werden am kommenden Sonntag unsere Stimme abgeben dürfen. Und ja, was mir aufgefallen ist, also wir haben ja in den letzten Tagen und Wochen, also in den letzten Wochen und Monaten ja immer wieder mal so vermehrt Werbung gemacht für zum Beispiel die Partei der Vernunft. Und mir ist das jetzt auch mal so aufgefallen, so gerade so in den letzten Tagen und 1, 2, 3 Wochen, da ist die PDV doch wirklich hier und da immer mal wieder aufgeblitzt, also auch aus unserer Bubble heraus. Also da war der Dirk Hesse bei allen möglichen, Gesprächen, hat Interviews gegeben und so weiter. Und was ich ja sehr, sehr toll finde, unser hoffentlich Zuschauer Horst Lünning hat ja den Wahl-O-Mat bedient. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich spoilern darf.
Das darf man.
Ja, stimmt. Also gut, dann spoilere ich mal. Also wie gesagt, Horst Lünning hat jetzt vor wenigen Tagen eine Sendung herausgegeben, hat, ich glaube, über fast eine Stunde lang den Wahl-O-Mat bedient, hat dort seine Antworten abgegeben und es kam eben heraus, dass die PDV bei ihm eben an erster Stelle stand. Und ich weiß jetzt nicht, gestern Morgen, wenige Stunden nachdem dieses Video veröffentlicht worden ist, hatte dieses Video immerhin schon irgendwas mit über 50.000 Klicks. Das werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar mehr geworden sein. Und ja, das ist, ich sag mal, das ist ja schon mal Gold wert, wenn ich sag mal, Leute mit so einer Reichweite eben, wie gesagt, auf die PDV aufmerksam machen. Ich habe gerade noch bei Telegram nachgeschaut. Da habe ich auch so ein paar Kanäle, die jetzt nicht originär libertär sind, aber die genau dieses Video dann auch tatsächlich geteilt haben. So, und das, wie gesagt, das verbreitet sich dann natürlich und ich bin ja, also das ist, glaube ich, so das wirklich Spannendste, ne?
Ich werde ja trotzdem nicht wählen, aber ich habe den Wahl-O-Mat tatsächlich als Spaß auch gemacht und war auch sehr beeindruckt, dass bei mir wirklich 95% Übereinstimmung mit PDV herauskam. Also das hatte ich auch noch nie bei einem Wahl-O-Mat, dass irgendeine Partei bei 95% bei mir. Und interessant ist ja immer, dass wirklich die Grünen ganz am Schluss ist. Ne?
Ja.
Egal, wer das macht, wann man das macht, das ist wirklich die Anti-Haltung zu dem, was wir vertreten. Also der totale Vollpfosten-Etatismus, das ist echt die Position der Grünen. Ne?
Ja,
das ist einfach deren inhaltliche Position inzwischen.
Genau, der Vollpfosten, der Vollpfosten-Etatismus, der jetzt aber komplett durchschlägt.
Völlig.
Und ja, der schlägt durch und der führt jetzt zu Konsequenzen. Und ich sage dir, auch dieser Vollpfosten-Etatismus, der da von den Grünen praktiziert wird, das ist das ich würde das fast schon mit dieser C-Krise vergleichen. Also das eben jetzt auch, und da spreche ich jetzt einfach mal davon, dass man da auch wahrscheinlich so über die eigene Bubble hinausgucken müsste, dass vermehrt Leute jetzt feststellen, okay, das, was die Grünen da tun, führt wirklich zum Niedergang, ne? Also zur Eruption des Ganzen. Also alles erodiert.
Ja, andererseits neige ich dazu, dass so ziemlich in allen Fragen, die ich so vertrete, dass ich eine Minderheitenposition vertrete.
Das tun wir,
und, ja klar. Und wenn das Gegenteil von dem, was wir wollen, das ist, was die Grünen wollen, dann ist es eigentlich die Mehrheitsposition, ja. In den meisten Fragen, ne, fürchte ich.
Diese Mehrheit, ich glaube, die meisten Leute haben gar nicht so sehr dezidiert definierte Meinung zu vielen Dingen. Hm. So, und die sehen dann halt, okay, Energiewende. Was passiert hier eigentlich? So Energiewende. Ja, wir sollen jetzt Windmühlen bauen und wir sollen unsere Industrienation auf Windmühlen
ausrichten. Kommt darauf an, wie du die Frage stellst, ne?
Ja.
Steht dann da, weiß ich nicht, im Malumat sollen wir ein bisschen mehr für die Umwelt tun, also soll der Staat noch mehr und so weiter steuern und so, dann sind die meisten Leute dafür.
Glaubst
die Grünen auch.
Ich glaube nicht, dass die Leute sagen, nee, da gibt es andere Umfragen. Also da gab es jüngst eine Umfrage, die das Problembewusstsein der Leute irgendwie so aufgedröselt hat. Was ist für die Leute jetzt eigentlich entscheidend? Mhm. Ja, also in ihrer politischen Wahl. Und da stand, glaube ich, Umweltschutz und Klimaschutz.
Das war schon mal mehr, ne?
Ja. Das war schon mal mehr. Also es stand sehr deutlich unten und es ging den Leuten dann tatsächlich eher um wirtschaftliche Stabilität. Es ging den Leuten um Energiesicherheit. Also diese ganzen Themen, die jetzt gerade gewissermaßen abgefrühstückt werden von unserem weisen Lenker, Wirtschafts- und Klimalenker Robert Habeck. Ja, die Leute sehen das, was dieser Mann da veranstaltet, dass kommt hier niemandem zugute. So, und ich denke, dieser Prozess des Begreifens, der hat, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren bei den Leuten doch mindestens angefangen, also bei den Leuten, die nicht schon längst, ich sag mal, abgesprungen sind. Also ich denke, da hat Robert Habeck ganze Arbeit geleistet, um den ein oder anderen vielleicht doch noch davon zu überzeugen, dass das, was er da...
Aber jetzt sind wir eben ganz abgekommen von der PDV. Ne? Ich wollte auch nochmal sagen, diese PDV. 95% fand ich unglaublich beeindruckend. Ja. Wie gesagt, auch ich werde trotzdem nicht wählen, aber das war schon wirklich beeindruckend. Und wer wählen möchte, soll am besten PDV wählen, würde ich schon sagen. Ne?
Ja.
Insbesondere, weil es ja 95% übereinstimmt mit meinen Positionen.
Ja.
Du hast auch Horst Lüning erwähnt. Sollte nicht heute auch von unserem Freund Markus Krall ein Video hochgeladen werden? Hast du im Vorfeld gehört?
Ich habe so etwas
gehört. Hast du sowas schon gesehen jetzt?
Nee, noch
also nicht. Also wahrscheinlich heute, ne?
Also heute soll eventuell etwas erscheinen, ja? Aber da wollte ich noch nicht spoilern.
Also, habe ich jetzt gespoilert?
Jetzt hast du gespoilert. Ja, ist ja jetzt, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ja, aber so grundsätzlich hier, was... PDV, wie gesagt, wir haben jetzt am Wochenende nicht nur Europawahlen und jetzt am Wochenende, das ist mir auch aufgefallen, wir haben ja jetzt Kommunalwahlen, ne? Also in, wo haben wir das? Baden-Württemberg.
Ganz viel, zum Beispiel
in Baden-Württemberg, ja. Baden-Württemberg, Brandenburg, also im ganzen Osten, dann aber noch in Baden-Württemberg, Hamburg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Da finden jetzt überall Kommunalwahlen statt. Also ich weiß nicht, so ich glaube nicht, dass die AfD jetzt hier im Westen groß punkten wird. Aber wir werden, glaube ich, jetzt erleben, dass auch, wie gesagt, in den Kreistagen, in den östlichen Städten jetzt auch die Position der AfD vermutlich ausgebaut werden wird. Und da bin ich, also es ist halt auch...
Definitiv.
Also definitiv. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt auf die dann kommenden Reaktionen jetzt am Montag.
Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, zählt wirklich auf dieser Kommunalebene sehr viel die Position des Landrats oder wenn es im Kreis ist oder des Oberbürgermeisters sowas. Ne? Und da hat die AfD zumindest in Thüringen ja jetzt zuletzt schlechter abgeschnitten, als manche das erwartet haben. Ne? Da war, glaube ich, einer ist jetzt führend, geht in die Stichwahl. Mhm. Und selbst der ist eher unwahrscheinlich, dass er die Stichwahl gewinnt, weil kurz danach schon die CDU kam, der jetzt von den anderen unterstützt wird. Am ehesten, glaube ich, könnte es klappen, wenn sie in der Stichwahl mit einem SPD-Kandidaten sind, weil dann die CDU-Wähler nicht ganz so sicher sind. Das sind auch so drei oder vier. Da muss man jetzt mal abwarten. Aber es ist nicht so, dass zumindest von den führenden Positionen her, von Landräten im Kreis und von den Oberbürgermeistern, dass jetzt das Thüringen ganz blau geworden wäre. Überhaupt nicht. Klar, die AfD hat eine relativ starke Position, vor allen Dingen, wenn man jetzt die Wählergemeinschaften dazu zählt, die ja erstaunlich stark auch abgeschnitten haben. Aber da muss man mal sehen, wie sich das auf kommunaler Ebene herausmändelt. Man muss mal sehen, vielleicht ist es in Sachsen auch noch ein bisschen anders. Vielleicht wird es da noch ein bisschen blauer. Ne? Aber so, dass jetzt der ganze Osten blau wird, wie wir mal gesagt haben, auf kommunaler Ebene. Ne? Ich glaube, das ist jetzt schon, da haben sie schon mit diesem Propagandastaccato seit Januar hier, aber jeden Tag hier, da haben sie doch schon einiges erreicht, glaube ich. Muss man einfach mal konstatieren.
Möglicherweise.
Aber vielleicht sind wir da morgen auch schlauer, wobei das ja auch dann bei den Kommunalwahlen nur die erste Wahl ist und die Stichwahl wird ja dann in 2 Wochen sein, vermute ich. Ne?
Richtig, aber Stichwahl ist doch jetzt in Thüringen, ne?
Stichwahl ist in Thüringen nur
diesmal. Jetzt am Sonntag, richtig, genau. Also ja, da werden wir trotzdem mal gespannt sein können, also wohin da die Reise geht.
Ich wollte noch eins sagen, wie die meisten wissen, bei der Europawahl gilt ja nicht die 5%-Hürde. Und ich habe extra nochmal nachgeguckt, beim letzten Mal war es so ungefähr 250.000 Stimmen muss man haben für ein Mandat. Also der Dirk Hesse, Vorsitzender der PDV, müsste dann 250.000 Stimmen für die PDV bekommen. Ich habe keine Ahnung. Beim letzten Mal war die schlechteste Partei, hatte 5.000 noch was.
Ja.
Ich vermute, dass sie dann irgendwo dazwischen liegen, zwischen dem letzten Platz und aber eigentlich was nötig ist für ein Mandat. Aber vielleicht werden wir ja auf die eine oder andere Weise auch überrascht. Mal sehen.
Wir drücken jedenfalls die Daumen.
Bei den Leuten, also für die Leute, die zur Wahl gehen möchten
unbedingt. Ja. Nee, ich fände das einfach klasse, wenn die PDV tatsächlich...
Das heißt, du gehst wählen, ja?
Nein, ich gehe nicht wählen. Ja, okay. Ich habe nämlich meine Wahlbenachrichtigung irgendwie...
Ja, ich glaube, du kannst trotzdem hingehen. Ich habe meine auch schon längst weggeschmissen,
aber du könntest
trotzdem hingehen.
Ich habe am Sonntag richtig viel zu tun. Nee, ich habe wirklich viel zu tun. Also und außerdem, ich weiß nicht, ich bin ja nicht so der Demokrat. Ne?
Das wird aber jetzt der ein oder andere Zuschauer als schizophren abtun.
Ja, ich weiß. Jetzt.
Die erzählen mir die ganze Zeit hier irgendwas von der PDV und gehen selber überhaupt nicht wählen.
Ja, sie müssen das verstehen. Ich weiß, da kriegen wir immer wieder regelmäßig einen drüber. Und ich glaube, es gibt auch Leute, die, ich meine, wir unterhalten uns hier ja viel über Wahlen und Demokratie und so weiter. Aber man muss es, glaube ich, immer und immer wieder betonen.
Ja, wir überschätzen, also es hat den Eindruck, als ob wir die Wahlen überschätzen.
Als ob wir was ernsthaft darauf geben. Es ist aber nichtsdestotrotz ein wundervoller Gradmesser zu beobachten, wohin unsere Gesellschaft, unsere Mitmenschen gehen. So, und da finde ich ja, wie gesagt, nach wie vor diese Umfragen interessant, die eben doch Auskunft darüber geben, dass doch ein Großteil der Deutschen Wähler, der größte Teil, 60%, die trauen den Parteien genauso wie wir eigentlich nicht zu, mit den Problemen hier fertig zu werden. Also wie in den letzten Jahren immer mal wieder zitiert, diese eine Umfrage, und da hat sich bis jetzt nichts dran geändert. Ich glaube, es ist immer noch so. Ich habe die jetzt aber zuletzt vor 2-3 Monaten gesehen, leider. Und da war die Überzeugung, dass irgendeine Partei hier die Probleme irgendwie bewältigen könnte, bei gerade mal 40% der Menschen vorhanden. Ne? Und der Rest sagt eben, nein, keine. Nichtsdestotrotz ist es schön zu beobachten, wohin diese grundsätzliche Ausrichtung der Menschen geht. Also wir sehen ja jetzt, anhand der Zustimmungswerte beispielsweise für SPD, Grüne, Linke, ja, die ja jetzt originär für das linke Lager stehen, die ist ja jetzt enorm geschwunden. Also da gibt's ja, also da ist ja längst nicht mehr, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die CDU eine konservative Partei ist, was sie nicht ist, ne, aber nichtsdestotrotz so die Zustimmungswerte. Also die Leute, die der CDU ihre Zustimmung geben, die würden sich dann ja wahrscheinlich für konservative Wähler halten. So, und das heißt, dieser konservative Gedanke, sowohl, also von den Leuten, die sowohl die AfD wählen, als auch die CDU wählen, als vielleicht, weiß nicht, vielleicht gibt es sogar noch ein paar Leute, die sich für liberal-konservativ halten und die FDP wählen, ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall, da sehen wir ja schon, okay, das Gewicht hat sich doch deutlich verschoben. Also wir haben jetzt hier, ich glaube, 12% für die Grünen, 16% für die SPD. Das sind zusammen 28% und dann glaube ich noch so ein paar für die Linke. Ne, also da ist
ja, und da hast du halt im Osten jetzt, ne, das stimmt schon, bei den, auch bei den Kommunalwahlen in Thüringen, da hast du ja noch ganz andere Ergebnisse gehabt. Da hast ja mal ganz grob gesagt 30% CDU, 30% AfD, 30% Wählergemeinschaften und 10% der Linke.
Ja.
Block.
Das ist, ne? Das ist also.
Also die sind ja gar nicht mehr da.
Die sind da nicht. Also die Grünen sind, die Grünen wissen eigentlich so, im Osten müssen wir gar nicht mehr aufschlagen. Ne? Das wird dann wahrscheinlich auch für die eine bittere Pille sein, die sie werden schlucken müssen, dann nach diesen Wahlen, dass sie denn dann wahrscheinlich auch hier das eine oder andere Mandat verlieren werden. Und das ist ja, denke ich, zumindest schon mal so ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, also man, ne, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, wie man so schön sagt. Ne? So, und grundsätzlich muss man sagen, dass dieser, also wo wir uns ja unterhalten haben, auch über die Konferenz. Ja, was sind das hier für Zeiten, in denen wir leben? So, und ein Gedanke, den wir haben bezüglich der Konferenz, ist nochmal einen genauen Blick auf den, also den Fokus auf diese Zeit zu legen und hier vielleicht den Umbruch zu erkennen. Jetzt ist Herr Lichtschlag nicht ganz so der festen Überzeugung wie ich, dass wir uns wirklich in dramatischen Zeiten befinden, in Umbruchzeiten. Und das sind, ich sag mal, nur Indikatoren dafür, dass wir hier wirklich gerade eigentlich Dinge erleben und Dinge beobachten können, die eigentlich überwältigender gar nicht sein können. Ich möchte jetzt zum Beispiel auch nochmal, ne, ich habe mir ja Notizen gemacht.
Jetzt kommt eins nach dem anderen. Okay, dann machen wir erst, weil ich wollte dazu auch was sagen. Aber du hast dir Notizen gemacht.
Ich habe mir Notizen gemacht.
Womöglich mit einem wunderbaren Stift von Hörner.
Jawohl, von Hörner.
Denn
Hörner.
Freiheit schreibt man mit Hörner.
Das war auch sehr schön.
Ganz das, haben wir, das gelingt uns immer wieder. Du zeigst diese wunderbaren Hörnerstifte, ja, die fast wie von selber schreiben.
Ja, richtig. Also ganz hervorragendes Schreibmaterial, wenn Sie, ich sag mal, außer Ihrer Tastatur gelegentlich noch einen Füller oder einen Tintenroller benutzen, dann benutzen Sie zukünftig nur
Einblendung
die von
jetzt.
Hörner. Einblendung jetzt.
Vergessen Sie nicht, Freiheit 10 bei Bemerkung zu schreiben. Dann genau. Bekommen Sie nämlich als treue Dachdecken-Duett-Zuschauer 10% Rabatt auf alle Artikel bei der Firma Hörner.
Genau, denn was soll man sagen, es ist nicht nur für den Eigenbedarf eine die richtige Wahl. Auch als Geschenk eignen sich die Stifte von Hörner ganz hervorragend.
Wunderbar.
Wunderbar, ja, wunderbar. Ne? So, wo waren wir stehen geblieben?
Ich möchte noch eins sagen, sonst haben wir es schon wieder angesprochen, ne?
Ja.
Unser Konferenzthema, genau, weil gestern haben wir überlegt, nennen wir das doch irgendwie sowas wie Umbruchskonferenz oder Zeitenwendekonferenz, und jetzt bin ich nicht mehr ganz so sicher, bin ein bisschen verunsichert, haben wir überhaupt eine Zeitenwende oder wollen wir die unbedingt immer sehen, und eigentlich geht's alles die ganze Zeit in einer Richtung nur weiter, vielleicht immer steiler bergab, aber eigentlich ist da gar keine Wende. Was meinen Sie denn dazu? Ich wollte mal so die Zuschauer fragen.
Ja.
Ja, ist das eher so der Weg in den Abgrund, oder vielleicht so, könnte man das dann nennen, Konferenz der multiplen Krisen, die wir mal aufarbeiten, oder tatsächlich die multiple Zeitenwende? Ja. Was ist es denn jetzt?
Also,
vielleicht kann da der eine oder andere mal einen Kommentar unter dieses Video.
Genau, richtig. Ist das jetzt, ich sage ja grundsätzlich, also dass wir uns noch weiterhin auf dem Weg nach unten befinden, das stelle ich überhaupt gar nicht in Abrede. So, aber es, wie gesagt, es bevor eine, ich sag mal, bevor spürbar etwas sich in die positiv bessere Richtung bewegen kann, müssen erstmal grundsätzliche Fragen geklärt werden. So, und diese grundsätzlichen Fragen, die scheinen sich doch, wie ich meine, jetzt immer mehr und mehr zu beantworten. So, und da weiß ich nicht, du hast es ja mitgekriegt, Juni, Pride Month, ne? So mittlerweile feiert.
Aber jetzt ist mir doch wieder aufgefallen. Haben wir zusammen festgestellt, ist es weniger geworden. Ich glaube, es ist auch weniger geworden.
Es ist deutlich.
Aber es ist doch noch an einigen Stellen
da. Es ist noch da.
Zum Beispiel bin ich heute tatsächlich mal hier durchs Dorf gefahren, kam von der Hauptstraße.
Das hängt an der Schule, ne?
Ist das Schule oder Rathaus oder
was? Ich glaube, das ist die Schule.
Jetzt eine ganz dicke Regenbogenfahne, ne?
Also
übergroß.
Übergroß, ja, aber man, ich kann mich doch noch sehr lebhaft, sehr, sehr lebhaft an das letzte und vor allen Dingen auch an das vorletzte Jahr erinnern. Da wurdest du, wie gesagt, über die Medien, über Werbung, über über ja. alles quasi. Du wurdest regelrecht mit diesem Pride Month, mit diesem Pride-Thema, mit dieser Regenbogenflagge, wurdest du so dermaßen penetriert, dass du gar nicht mehr konntest. Ich meine,
etwas weniger geworden, ja.
Nicht nur etwas, es ist deutlich weniger. Man kriegt es eigentlich gar nicht mit, außer man guckt jetzt mal, oh, da hängt eine Regenbogenflagge. Aber so großartig transportiert wird das nicht mehr. So, und das hat auch, glaube ich, seinen Sinn. Also das hat wirklich seinen Sinn. Und zwar, wie gesagt, letztes Jahr haben wir ja mitgekriegt,
da haben Monat,
ja. Stolzmonat, der Stolzmonat wurde etabliert, war auf einmal boom, da war richtig groß, wurde bei Twitter, weiß ich nicht, zelebriert noch und nöcher, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Also wie gesagt, der Stolzmonat, der ist dann mindestens genauso reingeplatzt wie dieses Sylt-Lied, ja, und hat die Massen bewegt. Und das war dieses Jahr nicht anders. Also Stolzmonat hat jetzt in den letzten Tagen wirklich ganz oben getrendet. So, und hat diesem Pride Month, was ja noch die Jahre davor immer getrendet hat, ja, komplett den Wind aus den Segeln genommen. Und ich vermute, diese ganzen Pride-Months-Macher, ja, die das alles so forcieren wollten, denen ist das klar geworden. Denen ist deutlich geworden, okay, wenn ich jetzt weiterhin diesen Pride-Month, ja, so zelebriere oder wenn ich die Leute damit penetriere, dann wird das nur den Stolzmonat noch viel, viel stärker machen. Ja, und darin erkenne ich zum Beispiel auch so ein Stück weit so ein Wendepotenzial, beziehungsweise so Ausdruck der Wende, dass man längst nicht mehr so machen kann, wie man gerne möchte. Also, dass man dann sieht, okay, auch hier und da muss ich wohl so ein Stück weit mich zurücknehmen, darf nicht zu penetrant werden. Man macht natürlich weiter, ganz klar, gar keine Frage. So, aber man weiß, okay, da kommen jetzt Gegenreaktionen. Und die Gegenreaktionen, die sind eben, wie gesagt, nicht zu knapp, ja. So, und
aber da ist wirklich die Frage, das war auch tatsächlich in diesem Video hier mit Schlomo und Kubitschek und den Leuten, können die das noch zurück, ne? Weil die ja halt ideologisch so fanatisch sind, ne? Eigentlich müssten sie in ihrem eigenen Sinne, müssten sie einen Schritt zurückfahren, um dann langsam und so weiter das Ganze voranzutreiben mit der Agenda, ne? Können die das noch? Sind die so schlau, dass sie das zurückfahren können, oder übertreiben sie so dermaßen, dass sie diese Gegenreaktion jetzt eigentlich nur ständig hervorrufen und irgendwann damit scheitern werden? Ne? Das ist die große Frage.
Ja, ich denke,
normalerweise würde man jetzt sagen, okay, die fahren einen Schritt zurück, und ein typischer Schritt zurück in der Gesamtpolitik wäre dann halt, ja, demnächst halt nicht mehr Ampel, ne, wo sich jetzt alle drauf einschießen, sondern Kanzler Merz, ne, mit den Grünen zusammen vielleicht.
Und dann wird sich zum Beispiel doch auch...
So, dann ist vielleicht nicht mehr ganz so offensiv an der einen oder anderen Stelle, aber im Prinzip geht alles weiter.
Und dann haben wir bald wieder Atomstrom.
Dann haben wir Atomstrom, ja, und? Und haben aber
das
alles
ist auch,
andere
das trotzdem. Ist Moment, das trotzdem. Ist auch, das ist auch Ausdruck dessen, was hier stattfindet, also dass man dann ich sag mal, so eine heilige Kuh der Grünen geschlachtet hat, ja, also die Abkehr von der Atomenergie, das hat die letzten 40 Jahre mehr oder weniger die Identität der Grünen auch ausgemacht, ja.
Aber die sind ist Atom abgeschaltet, um den wieder anzuschalten, das dauert.
Ne? Das dauert.
Das hast du also mindestens jetzt erstmal 5 bis 10 Jahre Vorlauf.
Wobei, das scheint nicht ganz zu stimmen. Ich meine jetzt neulich erst einen Artikel gelesen zu haben. Vielleicht klären Sie mich dann auch noch mal auf, wenn Sie sich damit auskennen. Ich glaube 3 oder 4 der hier noch stehenden Kernreaktoren wären nach jetzigem Stand der Dinge innerhalb von relativ kurzer Zeit, also sprich 1 bis 2 Jahre, wieder ans Netz.
Habe ich auch schon anderes gehört, aber...
Ja, wie gesagt, also wenn sich da jemand auskennt, bitte in die Kommentare schreiben, wie genau es sich damit verhält. Aber ich meine, das war tatsächlich in einem etablierten Medium, wo ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, Welt oder wo war das? Weltfokus? Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Ist auch schon ein bisschen was her, also ein paar Wochen ist es her. Aber wie gesagt, der Drops ist noch nicht so ganz gelutscht. Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, also wenn Deutschland sich diesbezüglich halt, sag ich mal, besinnen würde, auch unter einem Kanzler Merz, ja, und dann diese Abkehr vom Atomausstieg wagen würde, das hätte ja schon immense Auswirkungen. Also immense Auswirkungen diesbezüglich, dass wir dann
hier... Vielleicht werden sogar 100.000 Afghanen abgeschoben. Ansonsten geht es halt weiter. Ne? Die Agenda wird vorangetrieben.
Welche Agenda?
In jeder Frage.
In welcher Frage?
Auch, es ist ja nicht so, dass der Staat dann in der Energiepolitik nichts mehr verloren hat, wenn die jetzt so, die Atomkraftwerke wieder abschalten. Also das geht ja weiter. Dieses ganze Verhunzen, dass wir nur noch politische Preise vorgesetzt bekommen und so weiter, damit nur noch Fehlanreizen, weil es über den Staat ist und so weiter. Das würde ja unter Merz nicht anders werden. Ja, die ganze Gender-Agenda würde weiter vorangehen.
Meinst du?
Ja, absolut. Ich bin nicht mal sicher, ob die zum Beispiel in Italien jetzt mit der jetzigen Regierung oder demnächst in Holland, ob die Gender-Agenda zum Beispiel gestoppt wurde, habe ich noch nirgendwo gehört. Hast du das gehört?
Nee, aber in Italien wurde, glaube ich, das Bürgergeld gestrichen. Für junge Erwachsene oder für Leute, die eigentlich arbeitsfähig sind, denen hat man jetzt gewissermaßen das Bürgergeld nach, ich glaube, 6 Monaten oder so gestrichen. 6 Monate oder ein Jahr kriegst du das noch ausgezahlt und danach musst du halt gucken, wie du selber klarkommst. Ne? Ja, ja. Was haben wir in Argentinien? Da erleben wir gerade. Da erleben wir zumindest deutliche Anzeichen dafür, dass sich in dem Land ja doch eine Menge geändert hat. Und da denke ich
auch. Da war der Leidensdruck ja auch ein bisschen größer.
Da war der Leidensdruck größer, aber ich denke, die große Frage ist jetzt natürlich, wollen wir uns hier diesem Leidensdruck aussetzen? Und da sage ich ja immer noch, ich bin immer noch nach wie vor komplett fasziniert von der Tatsache, dass man Javier Milei seinerzeit eben live geschaltet hat bei seinem Auftritt in Davos, wo er dann eben seine Rede gehalten hat und den Leuten dann klar gemacht hat, wohin die Reise geht, wenn sie denn so weitergeht wie bis jetzt. Und was ich halt auch sehr interessant finde, dass also Milei und Elon Musk, die scheinen sich ja irgendwie zu kennen und auch gut zu verstehen und die scheinen ja, was die eine oder andere Frage angeht, also vor allen Dingen was die wirtschaftliche Freiheit angeht, da scheinen die ja und zack ist eine Stunde rum. Da scheinen die ja hier an der einen oder anderen Stelle doch einer Meinung zu sein. Und bei Elon Musk ist ja jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder aufgefallen, musst du auf Klo?
Ja.
Sorry. Ja, okay, ich will mich kurz was annehmen.
Fiel das irgendwie auf?
Ja, so ganz dezent hast du es gemacht. Egal, auf jeden Fall, wie gesagt, was halt aufgefallen ist, dass das Elon Musk sich halt hier auch so in die innenpolitischen Angelegenheiten angemischt hat und dann immer mal wieder die, ich sag mal, Ungeheuerlichkeiten, die hier so gerade so mit Bezug auf die AfD stattfinden, entsprechend kommentiert hat. Und das heißt, die Zustände hier, wie sie gerade stattfinden, werden ja jetzt mittlerweile weltweit verbreitet. Und man weiß ja, die Dinge, die hier auf uns zukommen, und da wollte ich nochmal ein ganz anderes Thema ansprechen, die Dinge, die hier auf uns zukommen, die werden natürlich, das ist ja, ich denke mal, das haben wir auch schon oft kommuniziert, die werden ganz woanders entschieden, also vermutlich nicht in Deutschland allein, sondern eben auch überm Teich. Und da fand ich zum Beispiel, wir hatten das Thema ja gerade eben, diese Corona-Geschichte. Ne? Und ich weiß, hast du das mitgekriegt, dass jetzt der Fauci, dieser Gesundheitsberater da vom Präsident Trump, Fauci sagt dir was, ne? Der wurde jetzt regelrecht gegrillt. So, das schreiben zumindest die etablierten Medien drüben in den Vereinigten Staaten. So, und dann hat Fauci drüben in den Vereinigten Staaten bei der Anhörung zugeben müssen, dass diese Erfindungen, also diese Maßnahmen, die er da eingeführt hat, also sprich Mindestabstand, Maskenpflicht, Schulschließung und so weiter, die basierten tatsächlich nicht auf wissenschaftlichen Fakten, sondern das hat er sich irgendwie selber ausgedacht. So, und das macht jetzt beispielsweise in den Vereinigten Staaten die Runde. So, und hier sind ja jetzt auch in Deutschland die RKI-Files veröffentlicht worden, also weiterhin entschwärzt worden. Und auch aus diesen RKI-Files geht natürlich eine Menge hervor, also eine gigantische Menge an Ungeheuerlichkeiten, die jetzt eigentlich, die eigentlich sehr deutlich machen, dass die Regierung wirklich uns hier komplett und vollends belogen hat. Und interessant dabei finde ich ja, auch die Wirksamkeit der Impfstoffe wurde ja naja, das wissen wir jetzt aus den RKI-Files, man wusste nichts darüber. Man wusste schlicht und ergreifend nicht, können die das, können die das, können die das. Na, man wusste gar nichts. Man wusste nichts über Nebenwirkungen. Man wusste nichts darüber, ob die überhaupt vor dem Virus schützen, ob die die Übertragbarkeit des Videos, des Virus eindämmen. Man wusste das alles nicht, man hat es aber behauptet. So. Und klar, unsere deutschen Mainstream-Medien, die, ne, und das ist auch wieder komplett scharf, die tun jetzt wirklich so mit aller Gewalt, ja, also hier wurden jetzt entschwärzt veröffentlicht, aber da steht nichts drin. Ne? Also ohne jetzt entsprechende Stellen zu zitieren. Nee, also an und für sich haben die Schwurbler in allen Belangen Recht behalten. So viel ist aus diesen...
Ja, aber die 70%, die willig mitgemacht haben,
ja,
die wollen ja jetzt nicht ihr Verhalten aufarbeiten. Und die haben ja in ihren Augen, haben die ja Corona besiegt, weil sie so toll waren, weil sie so brav waren. Mhm. Haben wir auch diese schwere Zeit gemeinsam überstanden, weil wir alle die Windel angezogen haben und so weiter, ne, und den Arm hingehalten haben. Ja, wir waren alle so toll. So, und die lassen das gar nicht an sich ran. Und das wird ja auch in dem, wie gesagt, in Mainstream-Nachrichten wird es nicht behandelt. Und auch in Amerika wird es an sich am Ende nicht behandelt werden, weil auch zum Beispiel Trump gar kein Interesse daran hat. Weil ich meine, unter wem war denn Fauci? Von wem wurde er denn hochgehoben? Es war natürlich, Trump hat ja einiges auch mitgemacht bei Corona.
Natürlich.
Insofern werden die beide gar kein Interesse daran haben, das aufzuarbeiten. Das wird auch in Amerika nicht groß aufgearbeitet werden.
Das kann ich mir
nicht vorstellen.
Das weiß ich. Das wird sich zeigen. Ne? Ich meine, guck mal hier, die Bundeswehr hat ja jetzt immerhin die Impfpflicht für die Soldaten zurückgenommen. Ne?
Ja.
Immerhin. Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, da wird jetzt jeder sagen, halt, das ist jetzt auch nicht mehr so gefährlich, weil das haben wir ja gemeinsam besiegt und so weiter und so fort.
Ja, natürlich sagt man das. Ja, aber die Schwurbler haben Recht behalten.
Ja, das wissen wir.
Das wissen aber auch die anderen. Die anderen wissen das.
Die anderen haben für sich auch Recht behalten.
Nein, die anderen haben für sich nicht Recht behalten. Hab ich dir davon erzählt, dass ich neulich in meiner neuen Stammkneipe, da wo übrigens auch immer mal wieder der Stammtisch stattfindet.
Zum Beispiel am 15. oder 14.
Am 14. Ja, nächste Woche Freitag, wie gesagt, schreiben Sie mich an. Einblendung. Ja, okay. Das ist auch schlimm. Also, ja,
oder du machst noch ein bisschen und ich komme gleich nochmal hoch. Aber ich glaube, so viel haben wir nicht mehr, ne?
Ich glaube, so viel haben wir nicht mehr. Nee, aber was wollte ich jetzt gerade sagen? Eine kurze Anekdote noch. Ich glaube, dafür reicht die Zeit. Ich habe mich mit einem älteren Herrn unterhalten am Tresen, der auch vollends von den von der Impfung überzeugt gewesen ist, seinerzeit auch mitgemacht hat. Und wir haben so darüber geredet und er meinte so, ja, also meine Frau hat die Impfung jetzt nicht so gut vertragen, die ist dann gestorben und sagt dann selber, also ich würde mich jetzt nicht nochmal impfen lassen. Ne? So, ich meine, das sind so kleine Schritte, aber das war wirklich der komplette Vollnormalo. Ja? Also der wirklich auch so
nicht, wenn die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird, aber nicht da dann wieder dabei.
Das weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, wir kommen heute hier zu keinem zu keinem Ergebnis. Ja, wir werden, wie gesagt, besonders interessiert uns jetzt Ihre Einschätzung der Dinge. Sind das hier die Umbruchzeiten, zumindest die Beginne einer Umbruchzeit? Ich sage ja, ganz klar.
Und ich fürchte nein, ganz klar. Und
er fürchtet nein, aber er fürchtet auch oft die Dinge. Er hat ja, der Herr Lichtschlag hat ja auch felsenfest davon ausgegangen, dass hier die Impfpflicht kommt. Ich habe gesagt, niemals. So, vorbei. Meine Damen und Herren, wenn Sie riechen wollen wie wir, und wir riechen echt gut, zum Beispiel nach diesem Rasierwasser, ja, dann müssen Sie sich dieses Rasierwasser auch bestellen.
Oder dieses Bartöl, wenn Sie Ihren Bartpflege wollen wie ich. Dann, oder wie der Martin vielleicht, dann benutzen Sie dieses Bartöl oder auch
dieses wirklich ganz herausragende Shampoo von Eigentümlich frei.
Haben wir eigentlich gesagt, Einblendung jetzt?
Einblendung jetzt, ja, wunderbar. So, und dann haben wir, jetzt müssen wir aber ganz, ganz schnell.
Drei neue Bücher. Wiederauflage von Jörg Guido Hülsmann, der Klassiker Ordnung und Anarchie. Einführung in den Libertarismus.
Also Einblendung.
Eignet sich auch zum Verschenken wunderbar, wenn Sie schon lange dabei sind. Ansonsten, wenn Sie mal einen Blick reinwerfen wollen und Ihr Wissen vertiefen möchten, über so libertäre Grundthesen.
Grundsätzlich ist das auch
ein wunderbares Büchlein.
Ich denke, es eignet sich auch ganz, ganz, ganz herausragend für Leute, die sich mit diesem Thema vielleicht erst mal beschäftigen möchten, anfangen möchten zu beschäftigen. Also es eignet sich doch auch als Einstiegslektüre.
Dann verschiedene Texte eines Krisenbewältigungstextes unter der Leitung von Carlos Gebauer, der stattgefunden hat im letzten Jahr in der Schweiz. Ganz interessante Dinge. Ich glaube, unter anderem war das der Fürst von Liechtenstein oder sein Bruder oder so ist dabei, ne? Ganz, ganz interessante Beiträge. Ein kleiner Sammelband von Carlos Gebauer und Sandra Hake. Wege aus der Sackgasse, auch neu erschienen. Und von Carlos. Carlos ist ja auch Baderpreisträger, der darf das.
Ja.
Der hat also jetzt gleich zwei Bücher veröffentlicht.
Ja.
Hayeks Warnung vor der Knechtschaft, eine kommentierte Einführung in das Jahrhundertbuch The Road to Serfdom, also der Weg zur Knechtschaft, 80 Jahre nach der Erstausgabe. Auch das eine schöne Einführung in libertäre Gedanken.
Genau. Und zu guter Letzt, jetzt musst du noch ganz kurz durchhalten, ne? Eigentümlich frei.
Das letzte Heft, genau, geht um den Dexit, EU-Austritt jetzt. Wir sagen ja, weil wir Freunde offener, klarer Worte sind.
So ist es, ja.
Auch das können Sie bestellen, wenn Sie noch nicht abonniert sind. Tun Sie es jetzt.
Genau. So, meine Damen und Herren, herzlichen Dank dafür, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Diesmal nicht in der Überlänge, aber immerhin über eine Stunde, weil Herr Lichtschlag auf Klo gehen muss. Danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Woche. Alles Gute und tschüss.
Tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.